das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Enni und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
Das Fußball-Podcast Folge 84 in dezimierter Form, aber trotzdem mit drei Personen. Erklären wir euch gleich. Erstmal hallo an dich, Sabrina.
Hallo, in der Woche der Frauen haben wir uns natürlich in unseren Frauen-Podcast einen Mann geladen, wie es sich gehört. Frauen verstehe alle mal.
Das ist mal ein Statement. Vielleicht kurz zur Erklärung. Annie ist leider krank, hat ihre Stimme verloren, was als Radiomoderatorin und auch für den Podcast wirklich schade ist. An dieser Stelle gute Besserung an dich, Annie. Und herzlich willkommen an einen altbekannten Gast, möchte ich langsam schon sagen. Und zwar an dich, Heiko Malwitz. Hallihallo.
Dankeschön. Und verspätete Grüße, einen Tag nachträglich. Alles Gute zum Internationalen Frauentag. Weiterhin gutes Gelingen, maximale Kampferfolge für die Sache des Feminismus. Und ich bin übrigens nicht nur Frauenversteher,
sondern auch... Ich wollte gerade sagen, es heißt feministischer Frauenkampftag und nicht internationaler
Frauentag. Ich bin quasi auch jahrelanger Frauenbeauftragter, also mal sehen, was ich heute beitragen kann in dieser Frauentagswoche.
Frauenbeauftragter wo? Da muss ich jetzt nachfragen.
Von verschiedenen Privatsendern.
Sieh an. Okay, da haben wir uns ja den richtigen in die Runde geholt. Ich bin froh, dass wir heute sprechen. Ich hätte es auch nicht länger ausgehalten. Ich habe heute Mittag, glaube ich, einen kleinen Schock erlebt. Ich habe wirklich auf mein Handy geguckt, etwas gelesen und habe dann laut gerufen, what? Und zwar wirklich in diesem Ton. Und ich konnte mich den ganzen Tag mit niemandem darüber unterhalten und bin froh, dass wir jetzt hier zusammen sind. Für mich die Meldung des Tages und ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Helge Leonhardt steigt beim Chemnitzer FC ein. Habt ihr es gelesen? Habt ihr euch genauso die Augen gerieben und gefühlt Puls bekommen wie ich?
Na, ich habe es ja heute Mittag auch gelesen, habe gar keinen Puls bekommen. Das mag daran liegen, dass ich nicht in Sachsen beheimatet bin und weder mit Aue noch mit Chemnitz es halte. Aber ich fand es dennoch ein großes, großes Ding, dass Helge Leonhardt, der, wie wir alle wissen, 8 Jahre lang Präsident beim FC Erzgebirge Aue war, jetzt nach einem halben Jahr, nachdem er seinen Rücktritt erklärt hatte, zurück ist auf der großen Sponsoring-Bühne, wenn man das so möchte.
Also das ist wirklich eine krasse Geschichte. Ich kenne ja Helge Leonhardt schon ewig, ich glaube 30 Jahre oder so. Und habe jetzt ja in der Regionalliga Nordost auch viel mit dem Chemnitzer FC zu tun. Gerade das letzte Spiel auch gegen Cottbus kommentiert, dort vor Ort, wo sie verloren haben, 0-2. Habe mich heute noch auf das nächste Spiel vorbereitet, Cottbus gegen Jena am Sonntag. Und bin da natürlich auch darauf gestoßen und dachte im ersten Moment, krasse Nummer, der Helge. Was mag er sich dabei wohl denken? Das wäre also normalerweise, wenn man jetzt die Meldung liest mit seinem Autohaus, er hat ja schon früher in den 90er Jahren schon mit vielen Autohäusern und viele Vereine in erster Linie Erzgebirge Aue natürlich gesponsert. Wenn man die Meldung erstmal so liest, wäre die an sich jetzt nicht so wirklich brisant. Ne? Er hat ein Autohaus in Chemnitz, unterstützt den lokalen Sport. Brisant finde ich, Dani, und da wirst du wahrscheinlich auch gleich noch was sagen können, wird es natürlich durch das anstehende Spiel im Sachsenpokal. Denn das ist ja einfach mal, also Chemnitz gegen Aue, für die Fans, die es nicht wissen, treffen im Sachsenpokal aufeinander in knapp
zwei Wochen.
Und ich meine, da geht's ja dann, also der ist dann noch nicht gewonnen, ist nicht das Finale, aber da winkt ja dann mal richtig großes Geld, also Minimum 150.000 Euro für das Erreichen des DFB-Pokals in der ersten Runde. Und dass er jetzt natürlich knapp 2 Wochen vor dem Spiel damit um die Ecke kommt, da wird er sich irgendwas bedenken. Ich weiß allerdings nicht genau, was.
Also ich bin ganz ehrlich, ich bekomme jetzt noch Puls, wenn ich das höre und wenn wir darüber reden. Einfach weil Helge Leonhardt ist für mich der Mann, der quasi diese Wismut-DNA, dieses Wort hat er ja selber, ich sag mal, erschaffen. Und er hat auch gefühlt diese Wismut-DNA nach außen getragen und gelebt und stand mit allem, was er hat dafür. Und auch
wenn Mütter aufgefordert, die weiterzugehen.
Richtig. Er war quasi diese Wismut-DNA. Und ich muss zugeben, die Meldung ist medial natürlich ein gefundenes Fressen gewesen. Was für mich auch daran liegt, dass er auf diesem Foto mit Vorstandsmitgliedern des Chemnitzer FC posiert und dann wird aus, er hat einen Sponsorvertrag mit dem Chemnitzer FC unterschrieben, ganz schnell eben, er schließt sich an oder er wechselt zum Chemnitzer FC. Ganz so ist es natürlich nicht. Es ist ein Sponsorenvertrag, der nüchtern betrachtet auch Sinn macht. Und er sagt ja auch, dass der CFC der größte Verein in der Stadt Chemnitz ist und qualitative Nachwuchsarbeit macht. Alles schön, alles gut. Aber ich finde, wenn man so lange und so intensiv und medial auch so öffentlich für einen anderen Verein und nicht nur für einen anderen Verein, für den Erzfeind eigentlich gestanden hat, dann dort gegangen wurde und sich ein halbes Jahr später einem anderen Verein, dem Erzfeind, anschließt, dann hat das schon so ein bisschen was von einer Retourkutsche. Und als die empfinde ich es. Aber das traue ich auch Helge Leonhardt eigentlich nicht zu. Das ist so, ich finde es ganz schwierig. Also Heiko, du sagtest, du kennst ihn 30 Jahre. Traust du ihm eine Retourkutsche zu?
Na, ich kann mir auf alle Fälle vorstellen, so wie ich ihn kenne, auch sein Bruder, der ja vor ihm damals Präsident war in den 90ern, also die beiden sind ja im Prinzip der FC Erzgebirge Aue. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Ich weiß, du siehst das kritisch. Ich habe ja eure Podcasts, auch wenn ich nicht dabei war, als Hörer immer verfolgt. Du hast dich ja da mehrfach klar positioniert. Aber wenn wir es mal halbwegs objektiv betrachten, dann ist natürlich diese unglaubliche Erfolgsgeschichte von Erzgebirge Aue extrem und nahezu ausschließlich mit den beiden Leonhardt-Brüdern verbunden. Wenn ich nochmal daran erinnern darf, ich meine, Aue war, bevor Sandhausen damals aufgestiegen ist, die kleinste Bundesligastadt in Deutschland aller Zeiten, wenn wir Unterhaching als Vorort mal jetzt nicht zählen, sondern zu München einordnen. Das war davor Kaiserslautern mit 100.000 Einwohnern. Dann kam Aue, die da mit einem Sponsorenpool von den Leonhards angeführt in die zweite Liga aufgestiegen sind. Die waren mal Herbstmeister in der zweiten Liga, so in den Nullerjahren irgendwann. Also da war tatsächlich mal eventuell vom Bundesliga-Aufstieg die Rede. Und die sind halt im Prinzip permanent dabei im bezahlten Fußball. Wenn man sich, weil wir die Regionalliga vorhin hatten, Chemnitz, großer Verein, Magdeburg, Lok, Leipzig, Karl Zeiss, Jena, Europacup-Finalisten, die krebsen da in der vierten Liga rum. Und Aue jetzt zwar auch Dritte, aber denn doch immer im Profifußball dauerhaft präsent. Neues Stadion und so weiter. Und also da, wo Helge und auch Uwe Leonhardt waren und als sie aktiv waren, war im Prinzip fast immer oben, ja. Und sie haben Aue zu dem gemacht, was ist. Und das jetzt, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, der Helge Leonhardt so ein wenig unsanft aus dem Amt gedrängt wurde. Man könnte unvorsichtig ausgedrückt auch sagen, vom Hof gejagt wurde. Das ist natürlich eine Geschichte, die ihn auf alle Fälle wurmt, hundertprozentig. Und die sicherlich auch damit zu tun hat, mit der Geschichte. Also ich meine, zwei Wochen vor diesem Spiel im Pokal ist ein K.O.-Spiel. Auswärts, also die Chancen für Chemnitz ist ja eine Top-Mannschaft in der Regionalliga, die spielen zu Hause, die Chancen gegen Aue zu gewinnen sind jetzt nicht mal so schlecht. Und dass er jetzt die öffentliche Bühne betritt als Sponsor der Chemnitzer mit Marc Arnold, mit der Präsidentin dort auf dem Foto posiert, das ist natürlich, meine, du siehst ja allein daran, dass wir darüber reden und wie es dir emotional geht. Was meinst du, was jetzt im Blauen Engel los ist in Aue?
Ja, für mich ist es so ein bisschen wie Schluss machen und dann einfach zur blonden Nachbarin eine Etage höher ziehen. Und apropos blonde
Etage
Nachbarin,
tiefer, also hattest du ja...
Aber gefühlt zielt er ja wahrscheinlich eine Etage höher, Dani, das darfst du jetzt ja nicht vergessen. Und du hast es ja Romy Polzer schon angesprochen, sie verspricht sich davon eine himmelblaue Zukunftsvision. Und es hat natürlich auch Signalwirkungen. Denn da, wo Leonhardt war in der letzten Zeit, wenn man jetzt mal das vergangene Jahr ausklammern, war ja auch Erfolg, war die Region definitiv stärker, als sie normalerweise ist, was Heiko ja auch gerade schon angesprochen hatte. Und es kann halt natürlich auch weitere Sponsoren locken und hat dadurch neben diesem finanziellen Aspekt, dass er da jetzt als Silbersponsor eingestiegen ist mit dem Autohaus, natürlich auch andere, weitreichendere Aspekte, die da greifen. Und ich glaube, dass wir jetzt viel von Chemnitz erwarten können, so den nächsten zwei Saisons.
Und pass auf, ich habe jetzt noch einen propagandistischen Brüller. Wenn ich der Pressesprecher von Helge Leonhardt wäre, was ich nicht bin, dann würde ich jetzt sagen, man darf ja nicht vergessen, dass der Vorgängerverein des FC Erzgebirge Aue, also Wismut Aue mit seiner Wismut DNA, dreimal DDR-Meister war, und zwar als Wismut Karl-Marx-Stadt. Bleibt quasi in der Familie.
Ja, und das muss man ja auch sagen, Heiko, du hast schon gesagt, in zwei Wochen ist dieses Sachsen-Pokalspiel. Da trifft man ja auch auf alte Bekannte. Christian Tiffert war ja lange in Aue als Spieler und ist mittlerweile Cheftrainer des Chemnitzer FC. Das heißt, da ist ja auch so eine Verbundenheit da. Leonhardt und Tiffert kennen sich, kann ja auch manchmal von Vorteil sein, auch wenn wir wirklich ja nur über eine Sponsorentätigkeit sprechen. Also er hat ja jetzt theoretisch keine Entscheidungsgewalt in diesem Verein.
Und theoretisch.
Theoretisch, aber wir wissen ja auch, wie Helge Leonhardt ist. Ich wurde heute, als ich das dann ein paar Leuten erzählt habe, wurde ich gefragt, ja, aber sind die nicht verfeindet? Und ich sagte dann so, ja, für mich fühlt sich das so an, wie wenn Clemens Tönnies, der ja lange Schalke-Boss war, nach Dortmund gehen würde. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auch für euch da draußen, ich weiß ja, dass nicht jeder so in dieser sächsischen Fußballwelt drin ist, finde ich das eigentlich einen ganz guten Vergleich und das zwei Wochen vor einem Spiel, was es so eigentlich auch sehr selten gibt. Also Chemnitz und Aue treffen halt eher selten aufeinander, weil sie eben nicht in der gleichen Liga spielen und Aue als Zweitligist ja auch im Sachsenpokal nicht unterwegs war in den letzten Jahren. Vor so einem brisanten Spiel, das ist für mich eine Bombe und ich glaube, da wird es auch das ein oder andere sehr, sehr üble Plakat und den ein oder anderen sehr, sehr üblen Schmähruf bei diesem Spiel geben.
Na, hundertprozentig. Also der Vergleich Tönnies, Schalke, Dortmund. Also ich sag mal, wenn er jetzt Hauptsponsor bei Dynamo Dresden geworden wäre, finde ich, das wäre dann so ungefähr die Liga. Chemnitz ist natürlich aus Auer Sicht jetzt auch schlimm, das ist klar. Tiffer, ganz interessante Personalie, die du angesprochen hast. Ne? Cheftrainer in Chemnitz, davor ja schon Co-Trainer, also eine Weile da unterwegs. Und der war, das darf man ja nicht vergessen, in Aue war ja im Zenit seiner Karriere, da war er ein absoluter Führungsspieler quasi. Ne? Der verlängerte Arm des Trainers, also natürlich auch der verlängerte Arm des Präsidenten mit seiner Erfahrung. Also das sind natürlich echt interessante Personalien, die da aufeinandertreffen. Und also man muss mal neidlos anerkennen, da ist dem Helge mal ein schöner Knall gelungen, ne?
Kann er ja gut, ne? Ich sage nur, werdet Mütter. Auch schön.
Werdet Mütter. Bismut, ja, wo du jetzt gerade aber auch das Banner angesprochen hattest, da muss ich jetzt gerade irgendwie so an Thomas Reis denken, der ja mit Schalke in Bochum gastiert hatte und da ja auch ihn ein Banner empfangen hatte, was, wenn du kein ehrenloser Bastard bist, wer dann, stand da drauf und dann die Initialien T und R, die sind ja gang und gäbe, solche ja, Spruchbänder dann zu gewissen Personen. Ich bin echt gespannt, ob die Fans von Erzgebirge Aue wirklich in der Art und Weise auch ähnlich wie die Bochumer vielleicht auf diesen Deal reagieren.
Wobei es natürlich da aus meiner Sicht noch einen Unterschied gibt, nämlich den, dass Thomas Reis bei den Vereinen, also sowohl Bochum als auch Schalke, Geld verdient und Helge Leonhardt eher Geld gibt, ja. Das, finde ich, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also logischerweise hat Thomas Reis alles Recht der Welt, auch für Schalke zu arbeiten. Da ging es ja, glaube ich, eher darum, dass er hinterm Rücken verhandelt haben soll damals. Ne? Und bei Helge Leonhardt, ich meine, na klar, die wollten ihn nicht mehr haben, haben wir eingangs schon besprochen. Also das hat ihn natürlich hundertprozentig, hat ihm das nicht nur wehgetan. Ich bin mir total sicher, dass er sich auch absolut ungerecht behandelt fühlt und fest davon überzeugt ist, dass das eine absolut falsche Entscheidung war und dass er nach wie vor der richtige Mann wäre für Erzgebirge Aue, da bin ich mir ziemlich sicher und dass das eben hundertprozentig auch mit dieser Geschichte zu tun hat, dass er damit vor allem jetzt auch so in die Öffentlichkeit geht. Ne? Ich meine, das musst du kannst ja sponsoren mit einem Autohaus, einen Regionalligisten, okay, aber sag mal, so in die Öffentlichkeit zu gehen als ehemaliger Vereinspräsident, das ist dann schon mal auch ein Statement, das muss man ja auch wollen.
Und dich auch ebenso auf dieses Foto zu stellen. Also das haben wir jetzt beide angesprochen. Da hätte man ja vielleicht auch irgendjemand anders finden können. Vielleicht ein kleines Kind in irgendeinem Trikot mit Leonhardt drauf. Das hätte ja auch funktioniert.
Aber das wäre ja dann wiederum nicht Leonhardt, wenn er da ein Kind vorschickt. Also ich meine, Leonhardt ist ja nun mal eine präsente Person, die Öffentlichkeit sucht. Und niemand, der so tickt wie Leonhardt, würde ja jemals auf die Idee kommen, nicht auf dieses Foto zu gehören. Weil er ist ja der wichtigste Bestandteil in seinem Denken auf diesem Foto.
Das ist ja aber auch in der Tradition, wenn ich damals an die, glaube ich, Nullerjahre waren es, als Gerd Schädlich damals zurückgetreten ist, ich glaube, nach einer Niederlage bei 60 München oder so, kurz vor Weihnachten, glaube ich, da war Uwe Leonhardt noch am Start, der hat ja dann so eine Rede gehalten da in einer Fankurve irgendwie, ne? Ich glaube, mit einem Megafon oder Mikrofon und ihr an die, das darf man, glaube ich, heute gar nicht mehr wiederholen, da kriegt man gleich eine Klage an Hals. Also das waren ja immer öffentliche Auftritte, die waren schon sehr speziell. Aber ich sag mal, wenn die beiden Leonhardt-Brüder sich jetzt mal hinsetzen und sagen, wir lassen jetzt mal die letzten 30 Jahre Revue passieren und schauen uns mal an, wo stand Erzgebirge Aue oder damals noch Wismut Aue zur Wendezeit, als die Mauer fiel? Wo stand da Dynamo Dresden? Wo stand da Hansa Rostock und so weiter und Lok Leipzig? Und wo stehen die jetzt alle? Dann muss man mal sagen, die beiden haben dann doch sicherlich nicht alles, aber vieles richtig gemacht wenn du dir mal überlegst über die Jahre, manchmal, wenn man so Recherche macht für irgendwelche Spiele, geht man so ein bisschen in Wikipedia und guckt und dann siehst du, wer bei Erzgebirge Aue alles gespielt hat, ja? Ich meine, Juskowiak, solche Top-Leute irgendwie, ja? Also Inter, vielleicht keine Weltklasse, aber doch internationale Klasse auf alle Fälle. Ich meine, die haben in Aue gespielt, ja? 18.000 Einwohner. Das ist, im Nachhinein ist es ja schon irgendwie eine tolle Erfolgsgeschichte der Lila-Weißen, das muss man ja schon mal sagen.
Sabrina, was hat dich in dieser Fußballwoche bewegt? Ich glaube, du hast uns was mitgebracht.
Ja, genau, ich habe was mitgebracht und zwar, Dani, eins der prägendsten Momente des vergangenen Jahres habe ich wirklich mit dir verbracht, muss ich sagen. Ich zitiere: Today I feel gay. Today I feel disabled. I feel a migrant worker. Und auf die Nachfrage, warum er denn eigentlich sich nicht als Frau auch identifiziert, hat er dann auch noch hinterher geschoben: Today I feel like a woman. Die Sprache ist natürlich von Infantino, dem FIFA-Chef, der ja damals in Katar diese für mich legendäre Rede gehalten hatte, die ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen werde. Und er steht vor dem nächsten Groß-Event vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Der DFB hat heute auch schon einen Testspielkracher dafür bekannt gegeben, am 7. April gegen die Niederlande, am 11. April gegen Brasilien. Übrigens könnte die DFB-11 in der K.O.-Phase auf Brasilien mit der sechsmaligen Weltfußballerin Marta treffen. Und zuletzt hat Deutschland gegen Brasilien im Jahr 2017 gespielt in Sandhausen und das Spiel 3:1 für sich entschieden. Aber das ist irgendwie alles gar nicht so Inhalt der Berichterstattung aktuell, denn mal wieder kommt Infantino um die Ecke und hat glorreiche Ideen, wie er denn diese Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen noch glorreicher in seinem Ansinnen machen könnte. Und da gibt es tatsächlich doch Diskussionen um einen Sponsor, den Infantino da anschleppen möchte. Und das ist Visit Saudi, also die Tourismusbehörde von Saudi-Arabien. Die waren auch schon Sponsor der Männer-WM in Katar und der Club-WM in Marokko. Und Saudi-Arabien, ja bekannt wegen massiver Menschenrechtsverletzungen, Rechte von Frauen sind, wenn sie es denn überhaupt existieren, sehr stark eingeschränkt, homosexuelle Handlungen illegal und die Todesstrafe, die wird auch noch regelmäßig vollstreckt. Und es wird natürlich Saudi-Arabien jetzt vorgeworfen, mit so einem Move, also so eine Frauen-WM sponsoren zu wollen, extremes Sportwashing zu betreiben. Das machen sie ja in sehr, sehr großem Sinne. 2023 richtet das Land die Club-WM der FIFA aus. 2021 hat sich der Staatsfonds den Premier League Club Newcastle United gekauft. Und natürlich gab es extreme, massive Proteste gegen diese Idee von Infantino, Saudi-Arabien dort als Sponsor reinzuholen. Alex Morgan hat das bizarr bezeichnet. Megan Rapinoe hat gesagt, das ist völlig unangemessen. Alexandra Popp hat auch gesagt, wir stehen dem Ganzen negativ gegenüber. Es ist kein optimaler Sponsor für eine Frauen-WM und dafür, wofür wir Frauen stehen. Und selbst das Gastgeberland Australien will jetzt sich stark machen. Das sind so die Meldungen der letzten Stunden gegen solch eine Partnerschaft und ist da in intensivem Austausch wohl mit der FIFA. Und als ob das nicht noch schon genug wäre, hat Infantino noch eine oben drauf gesetzt. Und Adriana Lima, wir kennen sie alle als eine Frau, die zwei extrem große und schöne Bälle hat, als Victoria's Secret Model, aber ansonsten mit Fußbällen gar nicht so arg verbunden ist. Sie ist auf jeden Fall der First Global Fan Ambassador, ist aber Brasilianerin. Da fragt man sich, warum denn für eine Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland? Und warum eigentlich sie? Weil sie ist ja nicht so das Role Model eigentlich einer Fußballerin. Sie ist auch nicht dafür bekannt, außer dass sie Fußball mag, als Fan, sich besonders zu engagieren. Und auch dort ist Infantino ja eher so gegen Wände gelaufen, anstelle mit Wattebällchen für diese Entscheidung beworfen zu werden. Also es ist unglaublich schon wieder, dieser Typ. Unglaublich.
Tja, wenn ich da mal als Frauenbeauftragter mich kurz dazu äußern darf. Also ich meine, die Geschichte, Achtung, jetzt muss man, es kommt ein Scherz, immerhin dürfen auch Frauen in Saudi-Arabien seit 2,5 Jahren Auto fahren. Ich meine, immerhin. Es war vorher verboten, darf man nicht vergessen.
Ich klatsche für Infantino.
Es war vorher verboten und man konnte sich per SMS scheiden lassen. Infantino, das ist natürlich also in Sachen Fingerspitzengefühl, was wir ja oft bei den Schiedsrichtern haben, in Sachen Fingerspitzengefühl, ist das natürlich einfach mal der Hammer. Vor allem bei dem vorherrschenden Mainstream, ja, und was gerade auf der ganzen Welt in puncto Gendern, Feminismus, Gleichberechtigung und LGBTQ und so weiter los ist, in dem Moment irgendwie Saudi-Arabien als Sponsor der Frauen-WM zu bringen, das ist wirklich mal, also, das ist ungefähr, ist quasi Helge Leonhardt im Großen, sozusagen.
Ein bisschen, ja, ja.
Das erinnert mich, aber Infantino, ganz im Ernst, ich kenne ihn nicht persönlich und würde mich auch wirklich nicht als FIFA-Insider bezeichnen, aber das erinnert mich an eine Geschichte von Balotelli, der italienische Stürmer, der Deutschland ja mal aus dem Turnier geschossen hat. Als der noch in England spielte, wurde der mal mit dem Auto angehalten und auf dem Beifahrersitz lagen 40.000 Pfund in bar. Und da fragten ihn die Polizisten, warum fahren sie 40.000 Pfund in bar mit sich rum? Und dann sagte er, weil ich's kann. Und das ist irgendwie Infantino. Der denkt sich, ich kriege wieder 88% der Stimmen bei der nächsten Wahl, das ist alles sicher. Und ich hole jetzt den Sponsor ran. Warum? Weil ich's kann. Mir völlig egal, was die anderen erzählen.
Na, dann setzt er sich wahrscheinlich wieder in Australien und Neuseeland aufs Podium und hält da wieder eine glorreiche Rede, was er alles so fühlt an dem Tag. Aber ich habe ernsthaft wirklich, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, schon wieder Schiss. Eigentlich, wir haben ja letztes Jahr gesehen, wie geil, wenn da so eine Euphorie entsteht im Sommer und es ist halt kein Ersatzprogramm, sprich Männerfußball vorhanden und es läuft auch, was die Erfolge im Turnier angeht, wie schön und intensiv ja auch Frauenfußball tatsächlich verfolgt wird. Und ich habe einfach Angst, dass er mit seinen ganzen dämlichen Aktionen schon wieder das schwer auf so eine Richtung und Bahn lenkt, dass wir dann am Ende wieder nur über One Love und alles Weitere debattieren und gar nicht uns damit beschäftigen, was die Frauen rund um Alexandra Popp und Merle Frohms und wie sie alle heißen, eigentlich dort in Australien und Neuseeland vielleicht leisten. Und das ist so wirklich meine große Befürchtung, die ich habe im Vorfeld dieses Turniers, wenn Infantino...
Das liegt ja dann eher an uns, beziehungsweise an unseren Kollegen und Kolleginnen, wenn das vornehmliche Thema wieder sein sollte, so wie das in Katar war. Also mal ganz im Ernst, ich meine, den normalen Fußballfan, der sich Fußball angucken will in Katar, den hat ja das ganze Thema mit der Armbinde und so weiter schon am Rande interessiert, aber nicht so, wie es in den Medien wiedergespiegelt wurde. Ja? Und das wird normalerweise bei der Frauen-WM, sollte das auch nicht anders sein. Klar, die FIFA steht nun in der Kritik, nicht ja nur Infantino, auch sein Vorgänger oder seine Vorgänger. Aber auch da muss ich mal was Unpopuläres sagen. Also wenn man sich die Geschichte mal anschaut, also noch, sagen wir mal, in den 70er, 80er Jahren, da war die Männer-WM okay, schon ein großes Ereignis. Da konnten aber noch DDR-Firmen wie Malimo oder Germina noch Werbebanden aufstellen beim WM-Finale. Also zum Vergleich, welche mediale Präsenz das hatte und was daraus für ein Milliardengeschäft geworden ist. Und was die FIFA vor allem unter Sepp Blatter in all den Jahren gemacht hat, das ist, wie gesagt, unpopulär, weil das ist ja so eine Persona non grata, Blatter und korrupt und ganz schlimm. Aber ich meine, der Frauen- und der Mädchenfußball auf der ganzen Welt, der hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so extrem und so rasant entwickelt, da war davor ja nicht von zu träumen, ganz ehrlich. Ich meine, die Fußball-Bundesligisten, also jetzt außer vielleicht Bayern und Wolfsburg, die spielen, also selbst mein Heimatverein Turbine Potsdam, die haben vielleicht mal 1.000 Zuschauer, die anderen spielen vor 250 Zuschauern. Ihre Bundesligaspiele, erste Bundesliga wohlgemerkt. Und was die FIFA ja nicht nur mit der Frauen-WM, sondern ja auch mit der U20, U17-WM und so weiter, ich meine, es gibt U17-Weltmeisterschaften für Mädchen, da war, wie gesagt, vor 20, 30 Jahren noch nicht mal im Traum dran zu denken, dass da irgendwelche Fußballverbände in Afrika, in Südamerika und so weiter, dass die Geld bekommen von der FIFA und eine U17-Nationalmannschaft der Frauen aufbauen können. Also das, finde ich, ist schon eine ziemlich beeindruckende Entwicklung, die der Frauenfußball weltweit unter der Regie der FIFA auch genommen hat in den letzten Jahrzehnten.
Trotz der Regie der FIFA auch genommen hat in den letzten Jahrzehnten.
Ich bin ja echt fasziniert davon. Ich habe ja für die WM arbeiten dürfen und ich habe auch gelernt, wie viele Menschen für die FIFA in wie vielen verschiedenen Positionen, bei denen ich mir teilweise nicht vorstellen kann, was sie den ganzen Tag tun, tätig sind. Und ich wundere mich immer, dass ein Infantino dann da trotzdem so durchgehen kann und einfach sagen kann, wir machen das jetzt und alle das offenbar abnicken und hinterher sich über ihren Kontoauszug freuen. Ich verstehe das nicht, weil es gibt so viele Gremien, es gibt so viele Entscheider, es gibt so viele Ebenen, durch die das eigentlich gehen muss, die eben genau sowas verhindern sollen, aber offenbar funktioniert das alles nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ihr habt es gesagt, es ist dieses Sponsorship passt einfach 0,0 und dass man dann noch jemanden wie Adriana Lima da drauf setzt, wo ich mir erst dachte, irgendwie, das ist vielleicht einfach, weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich dachte, sie ist keine offizielle FIFA-Botschafterin, ich dachte, sie ist einfach, positioniert sich und findet die WM cool oder so, aber nee, sie ist wirklich das Aushängeschild dafür und das ist einfach
vor allem der First traurig. Global Fan Ambassador, weißt du, also und da nimmt er jetzt nicht irgendwie Martha, okay, die spielt noch oder eine Ex-Birgit Prinz oder Nia Künzer oder Mia Hamm oder wen auch immer. Nein, er nimmt Adriana Lima.
Oder vielleicht auch, wie Heiko gesagt hat, ein junges Mädchen, was gerade ein aufstrebendes Talent in einer U-Nationalmannschaft ist. Oder in Australien beispielsweise, in Neuseeland. Da hätte so viele Sachen hätten mehr gepasst. Und ich
oder Tina Teune-Meyer.
Oder sie.
Wollt ihr jetzt auch mal einen Namen in die Runde werfen?
Als Frau.
Also ich glaube, es wäre alles besser gewesen. Vielleicht Piqué nicht, aber ansonsten wären alle anderen besser auf dieser Welt gehangen als Adrian.
Weil du Piqué sagst, vielmehr gerade eben unabhängig davon, dass du Piqué gerade genannt hast, hat dich damals Shakira bei der WM in Südafrika das offizielle FIFA-Lied gesungen?
Ja, richtig.
Die hat ja mit Südafrika nun, sagen wir mal, auch mehr mittelbar zu tun, ja? Also das war ja auch damals, wurde ja auch viel diskutiert, ne, aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und ne. Also die FIFA hat da schon immer mal so ein paar schöne Sachen drauf. Aber nochmal eine Geschichte dazu, weil du Katar auch angesprochen hast. Dani, du warst ja da auch vor Ort. Das war ja, also diese endlosen politischen Diskussionen, darf man das machen und so weiter. Aber was ich finde, also man kann das alles diskutieren, überhaupt gar keine Frage. Man kann sowieso meiner Meinung nach alles diskutieren oder sollte alles diskutieren können. Was ich irgendwie dann immer so ein bisschen verlogen fand und so ein bisschen verheuchelt fand. Ich meine, die WM ist dort in diesem Land, da hat die FIFA sie hingesetzt und wenn du die WM spielen willst, dann musst du da hin und musst da spielen oder aber du boykottierst die WM und sagst, wir fahren nicht hin. Der FC Bayern fährt ja jedes Jahr ins Trainingslager und zwar freiwillig. Der FC Bayern kann auch an Tegernsee fahren oder an der Säbener Straße trainieren. Ich meine, die fahren da hin und bekommen Geld dafür. Das ist eine reine kommerzielle Geschichte, ja. Und nicht nur der FC Bayern, gibt ja noch ein paar andere. Ja, und das wird dann, weil der FC Bayern natürlich der leuchtende Stern des Südens ist, das ist dann irgendwie nicht das Thema, aber die Armbinde von Manuel Neuer irgendwie wochenlang hoch und runter. Das finde ich in der Diskussion immer so ein bisschen unehrlich und ja, deswegen.
Ein bisschen einseitig, kann man sagen.
Auf alle Fälle.
So, Heiko, du hast ja eigentlich nur 30 Minuten, die sind ja jetzt eigentlich schon um. Musst du denn jetzt los oder können wir hier noch ein drittes Thema besprechen?
Wir können noch ein drittes Thema besprechen, kein Problem.
Gut, dann, ich habe nämlich noch was vorbereitet und ich würde gerne mit der Frage starten, wie viele Stunden arbeitet ihr eigentlich in der Woche?
Gute Frage.
Ja, gut, ne?
Ich glaube, bei Heiko wird es richtig peinlich und bei mir auch.
Was soll das heißen, dass ich so viel arbeite oder wie? Na, bei mir ist es natürlich mal so, also wir zählen jetzt mal irgendwie früh aufstehen, den kleinen Richard in die Kita fahren und so weiter, zählt nicht als Arbeit, ja? Ist
keine Freizeit, Arbeit.
Ne?
Keine okay. Arbeit.
Dann kommt es natürlich an, also beispielsweise, wenn ich jetzt in der Woche, ich mache ja auch viel Handball für Sky, in der Woche ist Länderspielpause, da steht bei mir nur ein Live-Spiel, nämlich Cottbus-Jena am Sonntag auf dem Plan. In der nächsten Woche hingegen sind es dann schon wieder 4 Live-Spiele. Ja, und zwar Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag. Die du alle vorbereiten musst. Also nächste Woche arbeite ich dann, also normalerweise arbeite ich jeden Tag, also 7 Tage die Woche schon. Und je nach Aufwand, Fußball, Handball ist unterschiedlich. Also 4 bis 6 Stunden am Tag, wenn dann die Spiele sind, mit Reisen, dann manchmal gern auch 12, 14, je nachdem, wie weit die Halle, das Stadion weg ist.
Und ich glaube, das machst du auch, Heiko. Du nimmst dir dann auch einfach mal Tage, an denen du dir Zeit für die Familie freischaufelst, um deine, und jetzt kommt das Thema, auf das ich kommen will, Belastung zu steuern. Habe ich gut eingeleitet, oder? Es geht um das Thema Belastungssteuerung, da darf ich mich selber schon mal loben. Es ist das Unwort des Jahres und Ich habe jetzt ein Zitat gelesen, das möchte ich mal vorne ranstellen, was mich dazu bewogen hat, heute das Thema Belastungssteuerung nochmal ranzuziehen. Und zwar, Fußball auf höchstem Niveau ist wie eine Waschmaschine. Man spielt die ganze Zeit und hört nie auf. Und auch wenn Fußballprofis, und da bin ich sicher, deutlich weniger arbeiten, als du es jetzt zum Beispiel gesagt hast, Heiko, so hat sich das Niveau und die Anzahl der Spiele, die die Spieler, Profispieler machen müssen, einfach so verschärft, dass es sich lohnt, da mal drauf zu gucken. Das Zitat ist von Raphaël Varane, 29 Jahre alt, einige werden ihn kennen, ist unter anderem französischer Nationalspieler und hat nun mit nicht mal 30 seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, weil er gesagt hat, er kann das nicht mehr stemmen. Und das hört man ja immer wieder in letzter Zeit, dass deutsche Trainer, aber das internationale Trainer auf hohem Niveau sagen, wir müssen den Spieler rauslassen, Thema Belastungssteuerung, wir müssen, er kann keine 90 Minuten spielen, er muss eher runter, Thema Belastungssteuerung. Es wird einfach immer mehr, die Wettbewerbe werden immer mehr und dafür habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht. Raphaël Varane hat am 18. Dezember im WM-Finale von Katar mit Frankreich noch gegen Argentinien gespielt und stand nur 8 Tage später, nämlich am 27. Dezember, schon wieder in der Premier League mit Manchester United auf dem Platz. Noch krasser hat es einen polnischen Nationalspieler getroffen. Der hat nämlich am 4. Dezember das WM-Achtelfinale mit Polen gespielt und stand nur 4 Tage später bei seinem Heimatclub, beim Club Benevento Calcio in der italienischen Serie B, wieder auf dem Platz. Und es gibt jetzt eine ganz spannende Untersuchung, die sagt, wie stark ist denn die Belastung der Spieler gewesen rund um diese WM, die ja in jeder Hinsicht sehr besonders war, unter anderem eben auch, weil sie mitten in der Saison stattgefunden hat. Und demnach haben 20% der befragten WM-Starter, also der Spieler, gesagt, sie fühlten sich in diesem Januar mehr als zu diesem Zeitpunkt üblich mental und emotional erschöpft. 44% sagten, sie spüren eine überdurchschnittliche physische Erschöpfung, also eine körperliche Erschöpfung. Und 53% bringen den engen Terminkalender in Verbindung mit einer Verletzung oder gehen davon aus, dass das Verletzungsrisiko aufgrund der vielen Belastungen gestiegen ist. Also feststeht, und das merken wir, glaube ich, alle, wenn wir zu viel arbeiten und uns keine Ruhepausen gönnen, dann machen wir nicht nur Fehler, sondern wir werden auch schneller krank. Und das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt. Und das ist einfach auch ein Thema, was im Fußball sehr prägnant ist. Gutes Beispiel ist da auch Virgil van Dijk. Der hat bei der WM mit den Niederlanden jedes Spiel bestritten, in dem die Niederlande an den Start gegangen sind. Hat sich im Januar eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Die zog sich bis weit in den Februar rein, was eigentlich für ihn total untypisch ist, weil er ein total durchtrainierter Mann ist, weil er einfach muskelpur ist und weil er eigentlich auch sehr schnell regeneriert. Hat diesmal nicht funktioniert. Und Schuld daran ist unter anderem der Matchkalender, der neben dem normalen Ligarhythmus und dem nationalen Pokal ja noch die Champions oder Euroleague oder Conference League für die Spieler bereithält und dann ja auch noch ein vergrößertes EM-Feld für die Europameisterschaften und vergrößertes WM-Teilnehmerfeld für die Weltmeisterschaften. Und dann kommt da ja, und da sind wir wieder beim Thema FIFA, ja auch noch die Club-WM drauf, die demnächst mit über 30 Teams stattfinden soll. Das Motto der Verbände ist derzeit Wettbewerb zuerst, Kalender und Spieler dann an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle. Ich wollte euch mal fragen, Thema Belastungssteuerung, wie nehmt ihr das so medial wahr und was habt ihr da für eine Meinung dazu? Ich meine, ihr arbeitet auch im Sport, das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch mehr Spiele zu gucken, um einfach up-to-date zu sein.
Ich merke auch, dass darüber viel gesprochen wird und natürlich auch debattiert wird. Wir hatten zum Beispiel beim 1. FC Magdeburg zuletzt das Thema auf Pressekonferenzen, warum es zum Beispiel auch nach Niederlagen 2 freie Tage gibt. Das ist ja für jemand, der vor 2-3 Wochen noch auf dem Abstiegsplatz steht, eher ziemlich ungewöhnlich sei. Aber auch da merkte der Trainer an, dass es halt natürlich sehr intensive Einheiten in den Trainingswochen zuvor gegeben hätte und man deswegen bei der Belastung drauf gucken muss, dass eben auch die Regeneration nicht zu geringfügig ausfällt und man das dann eben auch an dieser Stelle nachholen muss. Ich meine, die Erfolge, zuletzt 2 Siege in Folge, die geben ihnen in jedem Fall recht. Ich muss privat, das ist aber rein privat, meine Meinung sagen, wenn ich mich mit einem Kumpel treffe und wir darüber sprechen, dann sagt der immer, ja, was sollen denn dann die Handballer sagen? Ich meine, die spielen alle 3 Tage auf Spitzenniveau, liegen eben nicht nur alle 5 Minuten auf einem Rasenplatz rum und halten sich das Bein oder den Oberschenkel oder sonst was und haben nicht so viele Unterbrechungen wie beim Fußball. Was sollen die denn sagen? Also es wird ja schon immer diskutiert, ob die Fußballer nicht auch sehr gut darin sind, einfach viel zu jammern. Kann ich, da ich das nicht studiert habe, leider nicht beurteilen.
Gutes Thema hast du da aufgemacht, ist auf alle Fälle ein Aspekt. Handball bin ich ja selber unterwegs. Ich habe früher, als Sky die Rechte an der Champions League noch hatte, auch viele Champions League Auswärtsfahrten mitgemacht mit Kiel, Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen. Und ich sag euch mal, das ist, wenn du nicht spielen musst, ist das schon relativ stressig. Ja, weil in der Handball-Champions League hast du selten mal eine Stadt, wo ein Flughafen ist. Die spielen irgendwie in Westbrem, in Szeged oder in Celje, da fliegst du irgendwo hin und sitzt dann auch 4 Stunden im Bus oder so, bis du erstmal da bist. Und das aber allerdings, Sabrina, betrifft natürlich wirklich nur die Clubs, die international spielen. Ne? Die
ja gut, aber ich meine, die WM hat auch nur die absoluten Topstars betroffen, wie Virgil van Dijk jetzt zum Beispiel. Ja, also ich meine, da hatten, und das darf man auch nicht vergessen, die Regionalligisten, die dritte Liga, die zweite Liga, also alle die, die, also gut, Regionalliga müssen wir wegnehmen, die sind ja nur ausgefallen wegen des Winters, des Hereingebrochenen, aber die dritte und die zweite Liga hatten einfach 3 Monate fußballfrei.
Absolut. Ja. Und dann ist es natürlich so, jetzt die Annie ist heute nicht hier, aber ihr Lieblingsthema Hertha BSC, also wenn wir einen Verein haben, der natürlich nicht international spielt, der natürlich nicht mehr im DFB-Pokal dabei ist. Ich meine, die haben ein Spiel in der Woche, Samstag oder Sonntag, manchmal Freitag. Und das war's. Und die weiteste Reise, die sie haben, ist nach Freiburg, 700 Kilometer. Dann nochmal nach Stuttgart und ansonsten geht's hier irgendwie um die Ecke, dann mit dem Flieger wahrscheinlich hin und auch wieder zurück. Also, ich sag mal, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Was du angesprochen hast, Dani, die Engländer, ich meine, die spielen ja immer durch. Also auch wenn keine WM ist, ich meine, die spielen immer durch. Die haben 2 Pokalwettbewerbe. Also ich sag mal, der englische Meister, der vielleicht ins Champions-League-Finale kommt, so wie Liverpool, zuletzt hat, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie viel, 15 oder 20 Spiele mehr als der deutsche Meister. Ja, und den ganzen Januar, der komplett nahezu komplett frei ist vom Weihnachten, also vor Weihnachten ist ja, fängt ja die Winterpause an, die spielen ja zwischen Weihnachten und Silvester, die spielen ja Silvester direkt sogar noch, ja, und dann geht es im Januar weiter. Also die könnten sich wirklich aufregen, die Premier League-Spieler. Und selbst bei denen sind diese Zusammenhänge mit den Verletzungen, was du angesprochen hast, wir haben das beim Handball auch oft das Thema, beim Handball ist dann noch der Hallenbelag immer noch eher ein Thema, weil es ja da auch körperlich nochmal ein bisschen anders zur Sache geht. Aber selbst da ist der Zusammenhang mehr oder weniger hypothetisch. Also es gibt meines Wissens zumindest keine Studie oder dergleichen, womit man das irgendwie belegen könnte. Man kann es vermuten, es kann aber auch Zufall sein.
Aber ich finde es schön, dass du England angesprochen hast. Denn worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, weil sie eben immer mehr Spieler haben und deswegen werden sich einfach, und das ist jetzt einfach mal so meine Prognose, die Kader sehr verändern. Also wenn wir gerade mal nach England gucken, englische Kader sind weitaus größer als deutsche Kader es sind.
Kennst du aber nicht den ersten FC Magdeburg. Die haben, glaube ich, 32 oder 33 Spieler im Kader.
Sind viel, viel breiter aufgestellt. Gutes Beispiel ist der FC Chelsea, die sich in der Winterpause gefühlt auf jeder Position 4 Spieler geholt haben und jetzt 4-fach oder 5-fach besetzt sind. Vielleicht ist das schon der Masterplan gewesen, um diesen Kalendermarathon durchhalten zu können. Aber es wird sich, glaube ich, einfach viel verändern. Ein Mittel, um zu sagen, okay, wir gehen weniger Verletzungen ein und regenerieren mehr, wäre ja zu sagen, wir verzichten einfach aufs Training. Wir spielen einfach nur noch, dann machen wir eine Einheit und dann gehen wir ins nächste Spiel. Kannst du dir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen.
Das machen ja die Handballer übrigens so. Also der THW Kiel, der das ja nun seit Jahren, als einzige Mannschaft seit Jahren immer dabei in der Champions League, der macht das, wenn die englische Woche haben, wie gesagt, dann mit diesen Ochsentouren nach Ungarn, Slowenien, Mazedonien, wo auch immer hin. Die trainieren dann, habe ich selber mal gesehen, mit Alfred Gislason damals noch, am Tag vor dem Spiel, also an dem Tag, wo sie hinfliegen, wird dann abends nochmal trainiert, dann auch so gern 1,5-2 Stunden in der Halle. Und dann geht es nach dem Spiel nachts zurück und dann wird natürlich regeneriert und im Prinzip kaum noch richtig trainiert. Das ist klar, die Zeit bleibt ja nicht, wenn du Mittwoch oder Donnerstag wiederkommst und am Samstag oder Sonntag das nächste Spiel hast. Aber wenn wir jetzt mal die deutschen Fußballer nehmen, also wir wollen da ja mal ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Also nehmen wir mal den ersten FC Magdeburg beispielsweise, ein ambitioniertes Zweitligateam. Also wenn die sind also nicht im Landespokal Sachsen-Anhalt dabei als Profiteam, wenn die in der ersten Runde des DFB-Pokals ausscheiden, ja, dann haben die 35 Spiele in der Saison. 34 Ligaspiele und die erste Pokalrunde. Testspiele zählen wir mal nicht mit. Ich meine, das sind 35 Spiele in über 10 Monaten. Ich finde, das kann man als Profi ab. Weil Nationalspieler sind ja da auch nicht so jetzt nicht übermäßig gesät, bei den Zweitligisten. Also das finde ich ist, und das betrifft ja auch viele, viele Bundesligisten. Ne? Also sagen wir alle, die nicht international am Start sind. Die haben ja im Prinzip 34 Spiele plus Pokal. Und das geht, finde ich, in Deutschland verglichen jetzt mit England noch relativ gut, finde ich.
Gut, ihr Lieben. Habt ihr noch ein Thema zum Abschluss oder sind wir durch für heute?
Ich finde, wir sollten mit Helge Leonhardt die Sendung, den Podcast beschließen. Einfach so, weil wir damit angefangen haben.
Ich finde, Helge Leonhardt macht jede Show besser.
Und ich freue mich schon auf himmelblaue Limousinen mit Kennzeichen C-FC mit dem Schriftzug die Himmelblauen fahren Autos von Helge Leonhardt.
Schon habe ich wieder Puls. Damit beenden wir jetzt die Sendung. Vielen Dank, Heiko, dass du dir Zeit genommen hast heute am frühen Donnerstagabend. Danke an dich, Sabrina, und schönes Fußballwochenende euch.
Ebenso, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Die Fußballwoche mit Das Fußball-Podcast. Mehr Insights bei Instagram @dasfußballpodcast.